ARD Sounds.
Wir haben ja Schimmel, kaputte Fenster.
Mütter mit Kindern, die Schimmel haben.
Haben Sie auch Schimmelprobleme in der Wohnung?
Ja, bei mir ist das Schlafzimmer komplett voller Schimmel. Deswegen bin ich Großteil nur noch in der Stube drin. Mhm.
Also das, was uns Frau Al-Najjar erzählt hat, das ist so, ich sag mal, der Standard. Da kann man einen Film drehen, sag ich jetzt mal. Also unser Kameramann hat nicht ohne Grund gesagt, das sieht hier ein bisschen aus wie bei The Last of Us.
Im Prinzip gibt es dann eine Abwärtsspirale. Also man spekuliert mit dem Objekt, man steckt nicht so viel rein. Gerade so, dass das irgendwie weiterläuft. Man kassiert aber Miete. Und dann, wenn man irgendwann merkt, okay, es wird irgendwie brenzlig, ja, dann wird das halt wieder verkauft.
Kein Hausmeister, Schimmel in den Wohnungen, Kakerlaken, Sperrmüll und kaputte Fenster, Türen und Klingelanlagen, alles defekt. Das ist Alltag für die Mieter im Wohngebiet im Südpark in Halle-Neustadt. Die Eigentümer vieler Plattenbauten hier haben Insolvenz angemeldet. Die Mieten fließen jedoch weiter. Die Verwahrlosung des Wohngebiets wird auf dem Rücken der Mieter ausgetragen und hat Methode. Dahinter steht das Geschäft mit Schrottimmobilien und das nicht nur in Halle an der Saale. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es neue Folgen in ARD Sounds. Wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine der neuen Folgen. Ich bin Cecilia Kloppmann und mit mir im Studio sind Katharina Vorndran und Chiara Svensson, zwei von drei Autorinnen des MDR Exactly-Films Zwischen Schimmel und Sperrmüll, Profit auf Kosten der Mieter. Hallo Katharina.
Hallo Cecilia.
Hallo Chiara.
Hallo.
Ihr habt lange recherchiert, vor allem du, Chiara, und deine Kollegin Alisa Sonntag. 2 Jahre lang, habe ich gehört. Mhm. Worum geht's in der Recherche?
An erster Stelle ging es uns vor allem erstmal um die Mieter und Mieterinnen im Südpark und die Zustände, in denen sie dort wohnen müssen. Also das war das, worüber wir auch vor 2 Jahren schon berichtet haben in der tagesaktuellen Berichterstattung. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, das passiert häufiger, dass da mal was ausfällt, beziehungsweise es melden sich auch Leute und sagen, ja, ich wohne hier und es schimmelt und ich bekomme aber keine Rückmeldung vom Vermieter. Und dann haben wir überlegt, wir müssen mal recherchieren, wer der Eigentümer ist, was für ein Firmenkonstrukt dahinter steckt und wer damit halt Geld verdient. Und das wurde dann zu unserer größeren Recherche. Und da sind wir eben auch auf ein Geschäftsmodell gestoßen, was es so jetzt nicht nur in Halle gibt, sondern eigentlich in ganz Deutschland, kann man sagen.
Bevor wir über diese Recherche sprechen und auch über das Geschäftsmodell, Chiara, nimm doch die Hörerinnen und Hörer erstmal mit nach Halle Südpark. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht's da aus?
Also das ist eigentlich so ein typisches Plattenbauviertel, kann man sich direkt, glaube ich, was drunter vorstellen. Also es gehört zu Halle Neustadt, das ist ein Viertel in Halle im Westen der Stadt. Halle Neustadt ist eben entstanden in den 60er Jahren, da braucht es schnell günstigen Wohnraum, es brauchte Wohnraum für die Chemiearbeiter, die nach Leuna und Schkopau fahren mussten. Und der Südpark ist ein Wohngebiet, was am Ende sozusagen in Halle Neustadt dazugebaut wurde noch in den 80er Jahren. Und es sind eben vor allem so 6-geschossige Plattenbauten, viele mit Balkon. Es gibt sehr viele Grünflächen, also an sich ist es auch sehr weitläufig. Da ist tatsächlich auch ein Park namens Südpark direkt an dem Quartier, also so kann man sich das vorstellen. Aber mittlerweile sind natürlich die Plattenbauten auch schon etwas älter und wir werden bestimmt noch drüber sprechen. Die wurden eben nicht so instand gesetzt, das sieht man dann auch.
Was weiß man denn darüber, welche Bevölkerungsschichten da leben, Katharina?
Also in Halle-Neustadt allgemein wohnen so um die 44.000 Einwohner und im südlichen Teil der Neustadt, wo eben unser Film auch spielt und der Südpark liegt, da sind gut 15.000 Einwohner und jeder vierte davon bezieht Leistungen vom Jobcenter. Das sind relativ viele und gut 45%, also fast die Hälfte, sind AusländerInnen und haben keinen deutschen Pass. Also das ist so ein bisschen das Milieu, in dem sich das natürlich dann auch kumuliert. Und gerade eben, wenn es um Schrottimmobilien geht, ist das eben das Klientel, das da lebt. Das sind Menschen, die wenig Geld haben.
Und die sich oft auch nicht wehren können, da kommen wir noch später drauf zu sprechen.
Ganz genau.
Ich habe noch mal eine Rückfrage an dich, Chiara. Du hast ja erzählt, dass diese Blöcke in den 1980er Jahren gebaut worden sind, als letztes Stückchen von Halle-Neustadt. In der DDR sind solche Neubaugebiete gebaut worden, meistens von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder von Genossenschaften. Wie ging das weiter nach der Wende für diesen Stadtteil?
Die Blöcke waren auf jeden Fall lange Zeit noch in kommunaler Hand. Es hat sich aber natürlich durch die Wende einiges verändert. Die Wohnungsbaugenossenschaften wurden dann damit konfrontiert, dass sie nach dem Altschuldenhilfegesetz mussten sie einen Teil des Bestandes abgeben. Generell wurde der Markt geöffnet für ausländische Investoren. Also es gab einfach politisch Bestrebungen, sich mehr auf den Markt zu konzentrieren, und die Genossenschaften standen einfach unter mehr finanziellem Druck, also auch unter Wettbewerbsdruck.
Und zumal ja wahrscheinlich viele Leute weggezogen sind, gerade nach der Wende aus solchen Plattenbaugebieten, ne?
Das kam dann auch noch dazu, die Abwanderung. Es gab den Leerstand und den finanziellen Druck. Und nach haben dann die Genossenschaften eben Teile von ihren Beständen verkauft an Zwischenfirmen, könnte man sagen. Das sind so Firmen, die das nur ein paar Jahre gekauft haben und dann wieder verkauft haben und sich jetzt auch nicht besonders viel darum gekümmert haben. Und dann landeten die Objekte auf dem internationalen Finanzmarkt und dann kamen eben auch große Investoren, die diese Gebäude gekauft haben.
Und die, um die es jetzt in eurem Film geht, das sind ja zwei Firmen, die zu einem großen Firmenkonstrukt gehören. Wer ist das und wann haben die die Häuser gekauft?
Die kamen tatsächlich erst 2021 in den Südpark, haben die Häuser übernommen von anderen größeren Investoren, also recht spät. Vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, aber das Firmenkonstrukt, was dahinter steht, wurde eben auch 2009 ursprünglich gegründet, also der Mutterkonzern, und war eben auch Teil von diesem damaligen Boom, dass so große Finanzinvestoren sich in Ostdeutschland günstige Objekte kaufen und damit spekulieren.
Trotzdem, Katharina, habe ich mich gefragt, als ich euren Film angeschaut habe, ich nenne auch gleich nochmal den Titel, Zwischen Schimmel und Sperrmüll, Profit auf Kosten der Mieter, ein MDR Exactly in der ARD Mediathek und in unserem MDR Investigativ YouTube-Channel. Ich habe mich gefragt, es sieht da schon auch ganz schön leer aus. Also wie kann man da überhaupt noch Profit machen?
Das stimmt auch. Also das ist auch der Grund, warum die zwei Firmen, um die es bei uns geht, mittlerweile zahlungsunfähig sind. Aber man muss sich das so vorstellen, in unserem Film geht es eben vorrangig um die zwei Firmen. Und diese Firmen, denen gehören 1238 Wohnungen im Südpark, also nicht ganz so wenige. Und davon stehen die meisten leer. Die Stadt hat uns gegenüber gesagt, es gibt 680 Mietende. Die haben, denke ich mal, ins Melderegister geschaut. Der Insolvenzverwalter, der sich um die Firmen jetzt kümmert, der hat uns gegenüber von 260 Wohnungen gesprochen. Wie nah diese beiden Zahlen beieinander liegen, das können wir selber gar nicht genau sagen, weil wir haben auch in Gesprächen mit Anwohnenden gehört, dass die uns erzählt haben, dass Leute einfach ausziehen und dann kommt keine Hausverwaltung, um die Schlüsselübergabe zu machen. Und dann schicken die den Schlüssel vielleicht per Post zum Eigentümer oder zur Hausverwaltung oder geben die den Nachbarn, weil die gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und ich bin der Meinung, dass bestimmt nicht ganz so klar ist, wer da überhaupt noch wirklich wohnt. Also das ist schon krass. Und es gibt eben auch ganze Straßen, die vollkommen leer sind. Da sind unten Bretter an den Türen und vor dem Balkon, dass da niemand reingeht. Also kann man einen Film drehen, sage ich jetzt mal. Also unser Kameramann hat nicht ohne Grund gesagt, das sieht hier ein bisschen aus wie bei The Last of Us, wem das was sagt. Also da hätte man nicht viel dazusetzen müssen.
Und du hast ja auch erzählt, ihr habt sogar leere Wohnungen gesehen, wo noch die Möbel drin standen.
Also wir haben versucht, mit Anwohnern zu sprechen und dann lassen die uns ja auch in den Hausflur. Und dann manchmal heißt dann, nee, wir möchten auch nicht vor der Kamera reden. Und dann guckt man auf die Seite und sieht, dass also bei der einen Wohnung stand die Tür auf, die ging weder auf noch zu, weil da so viele Möbel reingeramscht wurden von irgendwem und Müllsäcke. Das wird sich einfach alles ziemlich sich selbst überlassen. Also da ist wirklich wilder Westen.
Und vor allen Dingen die Menschen sind sich selbst überlassen. Das war zumindest mein Eindruck aus eurem Film. Ihr habt eine Mieterin getroffen, Pamela Al-Najjar. Und was die dir erzählt hat beim Rundgang durch den Südpark, das hören wir uns jetzt mal an.
Also wir haben ja Schimmel, kaputte Fenster. Es leben selbst Mütter mit Kindern, die Schimmel haben. Das habe ich schon gesehen, wo ich mir denke, die kriegen ja keine schnelle Wohnung.
Haben Sie auch Schimmelprobleme in der Wohnung?
Ja, bei mir ist das Schlafzimmer komplett voller Schimmel. Deswegen bin ich Großteil nur noch in der Stube drinne.
Also das, was uns Frau Al-Najjar da erzählt hat, das ist so, ich sag mal, der Standard. Und ich bin noch nicht so lange in dem Thema drin. Also ich glaube, du, Chiara und auch Alisa, ihr habt sowas schon viel öfter gehört. Also egal, wer sich einem da auf der Straße öffnet, wenn man Leute anspricht, das ist immer dasselbe. Es gibt Schimmelprobleme, vielleicht gibt es auch irgendwo mal einen Rohrbruch, dann ist mal eine Scheibe eingeschlagen und alles ist irgendwie schlecht. Mieter haben das Gefühl, niemand kümmert sich. Und das ist so ein bisschen das Bild, was einem ganz schnell gezeichnet wird, muss man ganz ehrlich sagen. Die Frau Al-Najjar haben wir relativ spontan an unserem ersten Drehtag vor Ort getroffen. Ist eine relativ kleine Frau, da war sie mit ihren wahnsinnig großen Hunden, einen links, einen rechts. Deswegen durften wir auch nicht in ihrer Wohnung drehen, weil die Hunde da sehr beschützend ihr gegenüber sind. Aber sie hat sich dann eingelassen auf einen Rundgang. Den haben wir am zweiten Tag verschoben, am dritten Tag, aber am vierten Drehtag hatte sie dann Zeit für uns und ist mit uns durchs Viertel gelaufen, worüber ich sehr dankbar war, weil es war wahnsinnig schwierig für den Film mit Leuten vor der Kamera zu sprechen. Man hat richtig gemerkt, dass wir da jetzt mit einem Kamerateam kommen und dass wir öfter kommen, immer dieselben Gesichter. Das fanden manche gar nicht so cool. Viele haben dann hinter der Kamera gesprochen, meinten aber, nee, ich möchte nicht vor die Kamera. Oder natürlich, wenn wir dann ankommen und sagen, wir möchten mit Ihnen sprechen über Ihre Probleme, da liegt hier der Sperrmüll rum, haben Sie Schimmel in der Wohnung, würden Sie uns den zeigen? Das ist natürlich auch schwierig und hat auch ganz viel mit Scham zu tun für die Leute.
Ist ja Ihr Wohngebiet, also am Ende kommt es ja auch auf Sie zurück wahrscheinlich. Ne? So, genau. Wie kann man so wohnen, auch wenn die Leute natürlich da gar nicht so viel dafür können.
Genau, also viele ist es das, dass sie es auch dann irgendwie blöd finden, dass ihr Zuhause so gezeichnet wird. Und zum anderen war es einfach schwierig, dann Leute vor der Kamera zu haben, weil viele gesagt haben, es war schon so viel Presse da und es ändert ja nichts. Es bringt ja nichts, es ist ja immer noch so. Das wussten wir natürlich vorher nicht. Natürlich vom MDR aus sind Chiara und Alisa schon seit 2 Jahren immer wieder mal da. Mal für online, mal fürs Radio, ab und zu auch mal fürs Fernsehen. Aber es war halt so 1 Monat, bevor wir da waren, war die Bild scheinbar da. Dann einen Tag, nachdem wir unseren ersten Drehtag hatten, war die Zeit da. Also da ist schon auch relativ hohes Presseaufkommen gewesen. Vor allem wegen der Situation, die da eben im Januar war. Weil da war die Lage besonders prekär und es stand zur Debatte, dass alle ausziehen müssen relativ schnell.
Oh, im Januar. Wir erinnern uns, da war es auch besonders kalt. Also es ist nie schön, im Januar ausziehen zu müssen, ohne zu wissen, wohin. Aber in diesem Januar war es nochmal extrem krass. Was war da passiert, Chiara?
Also wir waren da vor Ort. Da gab es eine Informationsveranstaltung auch von der Stadt, weil die Versorgung gefährdet war von den Häusern, also mit Fernwärme, auch mit Wasser. Und es gab schon häufiger so Defekte. Aber da war es eben so, dass es mit der Insolvenz des Eigentümers zu tun hatte und einfach nicht mehr klar war, wie lange kann die Versorgung noch gewährleistet werden und das im Winter. Die Menschen waren damit konfrontiert, im Januar auf der Straße sitzen zu müssen, kurz nach Silvester und Weihnachten und so. Also es war wirklich ein sehr schlimmer Schwebezustand. Da haben wir natürlich tagesaktuell berichtet und da hat das Thema dann auch nochmal so ganz schön viel Fahrt aufgenommen, wo wir auch dachten, okay, irgendwie muss da doch jetzt auch mal was passieren. Das kann ja eigentlich so nicht weitergehen.
Ja, und bei diesem Bürgergespräch, da habt ihr auch eine Sequenz im Film, da kann man schon sehen, wie angefasst die Leute waren. Und wenn man hört, was der Oberbürgermeister von Halle dort sagt, also ich konnte das gut nachvollziehen, wie alleingelassen sich die Leute da vor Ort auch gefühlt haben. Wir hören mal rein, Alexander Vogt heißt der Oberbürgermeister von Halle, der ist parteilos.
Auch ein Umzug sollte durch Sie als von der vom Mieterinsolvenz betroffenen Mieterinnen und Mieter dringend in Betracht gezogen werden.
Es fehlen mir die Worte. Es bleibt mir nichts übrig, als auszuziehen mit einem behinderten Mann.
Das kam nicht so richtig gut an, ne?
Nee, auf jeden Fall nicht. Es gab da laute Buhrufe, Menschen sind aufgestanden. Also es war auch relativ voll, diese Versammlung, muss man auch sagen. Also man hat wirklich gemerkt, die Leute, die da noch wohnen, die wollen auch jetzt irgendwie mal Antworten haben. Der Chef der Stadtwerke war ja auch da. Am Anfang wurde so ein bisschen aufgeklärt. Aber als dann eben genau diese Aussage von dem Oberbürgermeister kam, ja, da sind die Leute wirklich aufgestanden und haben reingerufen und gesagt, ja, aber wo sollen wir denn hin? Und das kann es doch jetzt nicht sein.
Was erwarten sich denn die Bürgerinnen und Bürger in Halle von der Stadt und was kann denn die Stadt überhaupt machen, Katharine?
Also was sich die Bürger erwarten, ist so ein bisschen, glaube ich, auch gewesen, dass die Stadt sich kümmert. Viele wollen da auch einfach nicht wegziehen und viele auf der anderen Seite können auch nicht wegziehen. Da können wir später auch nochmal drüber reden. Es gibt einfach da nicht nur Unwollen, sondern auch viele Hürden und die wollten eigentlich gerne Lösungen, dass die Stadt das irgendwie regelt. Das hätten die sich gewünscht, denke ich mal. Und die Stadt hat da gewisse Mittel.
Wenn die die Fernwärme und das Wasser abdrehen, dann sind ja die Nebenkosten nicht weitergereicht worden, richtig?
Genau, also das war der Fall, dass die Vermieterfirmen Nebenkosten gar nicht oder nur zum Teil weitergereicht haben an die Stadtwerke. Und die Stadtwerke dann gesagt haben, also das funktioniert so nicht. Die Leute wollten sogar den Stadtwerken selber quasi das Geld überweisen dafür, weil die haben ja ihre Miete brav bezahlt.
Die kommt ja auch in den größten Fällen vom Amt. Aber genau. Egal, sie ist bezahlt
aber
worden.
Aber auf jeden Fall, das Mietgeld wurde bezahlt und ist irgendwie nichts zurückgekommen. Und dann hat die Stadt das auch den Firmen, denen die Wohnung gehören, diesen beiden Firmen angekreidet und hat sich da eingesetzt. Und dann haben die auch wieder bezahlt. Und dann hat das sich erstmal, sag ich mal, relativiert. Und deswegen können die Leute da auch immer noch wohnen. Also die haben da so ein bisschen was gemacht, die Stadt. Die können basierend auf dem Wohnraumaufsichtsgesetz von Sachsen-Anhalt, haben sie da ein paar Möglichkeiten, den Eigentümer anzugehen und in die Pflicht zu rufen. Was aber eben ein Problem ist für die Stadt, das haben wir jetzt auch gesagt, schriftlich, dass wenn sie jetzt losgehen und sie machen vielleicht auch ein Gutachten, das und das hier müsste vielleicht auch mal im Haus gemacht werden und der Eigentümer sagt, na, ich habe ja hier kein Geld, ich bin zahlungsunfähig, dann besteht die Aufforderung, dass was getan werden muss und dann muss die Stadt das am Ende bezahlen und das können die nicht. Das Geld ist dafür nicht da, heißt es.
Man könnte ja jetzt den Eindruck haben, die Mieterinnen und Mieter in Halle Südpark, die haben einfach Pech gehabt. Aber eure Recherchen haben ja ergeben, dass da auch eine Methode dahinter steckt. Also diese beiden insolventen Eigentümerfirmen, BWO 2A und 2B GmbHs, das kommt jetzt nicht von ungefähr, dass die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eine Methode ist.
Ja, also man muss natürlich trotzdem so externe Faktoren mit einbeziehen, wie so Inflation und höhere Zinsen. Also das hat sich halt verändert seit Mitte der 2000er. Da sind schon auch Faktoren dazugekommen, die es so Immobilienunternehmen einfach schwieriger gemacht haben. Aber genau, wie du schon sagst, also das Geschäftsmodell basiert eben darauf, dass man spekuliert mit Objekten. Und wir haben ja auch mit mehreren Experten darüber gesprochen, die uns das auch eingeordnet haben und gesagt haben, im Prinzip gibt es dann eine Abwärtsspirale. Also man spekuliert mit dem Objekt, man steckt nicht so viel rein, gerade so, dass das irgendwie weiterläuft. Man kassiert aber Miete. Und dann, wenn man irgendwann merkt, okay, es wird irgendwie brenzlig, vielleicht ist die Bausubstanz nicht mehr so gut oder irgendwie auch das Thema Brandschutz ist ja auch immer was, wo es dann so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brennt, also wo dann auch wirklich eingegriffen werden muss, auch von den Städten, wenn die das mitbekommen, ja, dann wird das halt wieder verkauft. Also dann verkauft man es an den Nächsten, der vielleicht auch nicht weiß, wie es überhaupt aussieht, ein ausländischer Investor oder so. Ja, und dann geht das so weiter. Aber die Bausubstanz, die Gebäude, die Wohnungen, also da wird nur, ich sag mal so, gehalten, aber nicht modernisiert und auch nicht wirklich instand gesetzt. Mhm. Und das ist ein Modell, ja.
So hat es euch Dr. Stefan Kofner erklärt, der genau. Ist Immobilienexperte.
Man kann die sehr billig einsammeln, schon für 1.000 Euro den Quadratmeter oder noch viel weniger. Und die haben ja immer noch so einen gewissen Vermietungsstand. Und dann habe ich da erstmal ganz ordentliche Mietrenditen auf dem Papier, sagen wir so 10% oder noch mehr. Diese Geschäftsmodelle laufen alle darauf hinaus, die Immobilie so über Wasser zu halten. Man will ja so ein paar Jahre da abcashen sozusagen. Das ist ja völlig klar, dass die Sache auf die Dauer nicht funktioniert. Ja, wenn ich also immer nur so eine Notinstandhaltung mache, die Bausubstanz leidet darunter. Also deswegen irgendwie so 5, 6, vielleicht höchstens 8 Jahre, wenn man selber nicht ordentlich investiert hat, dann muss man wieder da raus. Dann muss man quasi den Nächsten finden, ja, der in das Risiko noch einmal geht. Das sind wirklich Abwärtsspiralen.
Dass das eben nicht nur in Halle in Sachsen-Anhalt so ist, zeigt auch, dass ihr noch weitere Objekte gefunden habt, die zu diesen BWO 2A, 2B GmbHs, zur DEGAG dahinter gehören. Was sind das für Firmen? Was wissen wir über die DEGAG und über diese BWO GmbHs?
Das sind erstmal so Verwaltungsfirmen, also die BWO-Firmen, die an erster Stelle stehen und denen die Objekte im Südpark gehören. Dahinter steht aber ein riesiges Firmennetz mit auch einem großen Mutterkonzern, der eben DEGAG heißt. Der Name taucht auch häufiger im Film auf. Und das ist nicht ganz so einfach, da durchzusteigen, aber es ist ein riesiges Firmengeflecht mit Beständen in ganz Deutschland. In Halle gehören denen ja über 1000 Wohnungen. Die meisten Wohnungen sind in NRW. Sie haben aber auch Objekte in Thüringen. Was die eint, ist eben der schlechte Zustand. Das haben wir überall gefunden.
Wir haben mal ein bisschen so eine kleine Presserückschau gemacht. Ab 2016, 2017 gibt es immer wieder Beiträge von Wohnungen oder ganzen Wohnblöcken, die genau den Zustand haben wie in Halle. Da ist Schimmel, da sind Sachen kaputt, da ist mal eine Scheibe eingeschlagen, der Aufzug geht nicht, dann läuft mal der Strom nicht, dann sind die Türen kaputt oder die Klingelanlagen. Wir sehen immer wieder, also in jedem Beitrag sind Mietende, die sich nicht weiter wissen, die sich nicht helfen können, die eigentlich da vielleicht auch wohnen bleiben wollen oder es nicht wegziehen können. Dieses Bild zeigt sich immer wieder und das sind deutschlandweite Beiträge, die echt ganz schön weit zurückgehen. Also in Halle ist es kein Einzelfall, dass zufälligerweise in Halle, die sind halt irgendwie nicht so ordentlich oder so, sondern das ist ein ganz klares System, das dahinter steckt. Es ist bei uns im Film, im Südpark sind da zuständig zwei Firmen, die heißen BWO.de Alpha 2A GmbH und BWO.de Alpha 2B GmbH. Dann gibt es da natürlich noch die BWO.de Alpha 1A bis 1F und die 3A bis 3E und das sind nur die Firmen, die BWO heißen. In diesem Firmenkonstrukt, wozu die alle gehören, gibt es dann nochmal viel mehr. Also das ist eine wahnsinnig große Unternehmensgruppe Und die Namen der Firmen, die wechseln auch ab und zu. Und wenn man die kennt und dann eben so zurückgucken kann, sieht man eben, dass sich da ein ganz homogenes Bild ergibt, in welchen Zuständen diese Wohnungen dort sind, die diesen Firmen gehören. Dahinter steht halt einfach, wie Chiara schon gesagt hat, ein wahnsinnig großer Konzern, die DEGAG, Deutsche Grundbesitz Holding AG. Die wurde 2021 gegründet. Aber eine Immobilienfirma, die DEGAG heißt, die gab es schon vorher. Die hieß Deutsche Grundbesitz AG.
Wer hat die denn gegründet?
Die Firma wurde 2009 gegründet von einem Mann, der heißt Birger Dehne. Der hat sich da ziemlich schnell ein Immobilienimperium aufgebaut, ganz nach dem Prinzip. Er sagt, sein Prinzip ist Leerstand kaufen, sanieren und dann teuer weitervermieten. Am Ende hat er einfach Schrottimmobilien gekauft und hat die so ein bisschen über Wasser gehalten. Also wirklich wahnsinnig viel saniert wurde da wahrscheinlich nicht. Und der ist 2021 aus der Firma, hatte sich da einfach zurückgezogen und hat das Namensrecht DEGAG verkauft an einen Mann, der heißt Bernd Klein. Und jetzt ist der Geschäftsführer, der DEGAG mit dem Holding im Namen. Und der hat dann auch eben die ganzen kleinen Unterfirmen, Stück für Stück wurden die umfirmiert, dass sie nicht mehr zur alten DEGAG gehören, sondern jetzt zur neuen. Und diese neue DEGAG-Firma kann natürlich sich auf dem guten Ruf, den sie damals noch hatte, der alten DEGAG so ein bisschen aufbauen, weil zu dem Zeitpunkt lief es ja noch ganz gut, was Immobilien angeht.
Wo sitzen die denn?
Die DEGAG Holding, die hatten offizielle Anschrift in Hamburg, aber die ganzen alten Unterfirmen haben ja deutschlandweit ihren Sitz.
Ihr habt ja auch versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Bevor wir darüber sprechen, wollte ich nochmal da anschließen, weil du das gesagt hast nach diesem Geschäftskonzept. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht nur um die Vermietung von Schrottimmobilien und da abzucashen, sondern da gab es auch Investmentgesellschaften, also dass Leute investiert haben, Geld angelegt haben. Thema betrogene Anleger.
Ich sag mal, alle Firmen, die BEWO im Namen hatten, das waren die Firmen, denen Gebäude gehört haben in diesem Großfirmenkonstrukt. Und dann gab es da aber noch einen Haufen andere Firmen und das waren Kapitalanlage- und Investmentfirmen.
Das Konzept oder die Finanzierung von dieser Gruppe war wirklich hauptsächlich, dass Leute angelegt haben, also dass wir Privatpersonen angeworben haben. Über 5000 Anlegerinnen waren das und die haben eben sehr viel investiert. Und das hat so lange funktioniert, weil sie in sogenannte Genussrechte investiert haben. Das sind Prospekte, wo man gar nicht genau weiß, wo rein investiere ich. Also die wussten jetzt nicht, so sieht das Haus aus, sondern die haben einfach angelegt und haben dann mit einer sehr hohen Rendite gerechnet. Also das war auch der Anreiz. Die Insolvenz kam ja und deswegen ist auch dieser Wechsel von der alten DEGAG zur neuen, wie wir das immer so abkürzen, auch relevant im Film, weil die Insolvenz kam ja dann danach. Also davor lief das Geschäft super, als der Birger Dehne noch Geschäftsführer war. Dann trat er aus und Bernd Klein hat übernommen und dann ging es irgendwann mit der Insolvenz los. Und die AnlegerInnen, die bekommen wahrscheinlich erstmal nichts wieder. Also das ist wirklich Wahnsinn, weil da gibt es so eine Klausel, die sagt, dass die Gläubiger, die Anlegerinnen als letztes bedient werden. Ja, wenn es darum geht, die Schulden zu begleichen, dann sind erstmal alle anderen dran, die Banken, die Landkreise und so. Und wenn am Ende noch was über ist, dann bekommen es die AnlegerInnen.
In eurem Film heißt es rund 280 Millionen Euro ist der Umfang. Das sind ja schwere Vorwürfe, also zum einen diese Mieter, die da in diesen wirklich teilweise unbewohnbaren Wohnungen, muss man schon sagen, wenn da zum die Teil, Wände voller Schimmel sind, dann kann man da ja eigentlich nicht wohnen, leben müssen. Zum anderen die betrogenen Anleger. Was sagt denn jetzt der Geschäftsführer Bernd Klein?
Nix. Um es mal kurz zu fassen.
Habt ihr ihn erreicht? Ihr habt ihn erreicht, oder?
Ja, also wir haben einen aktuellen Geschäftsführer. Also der Geschäftsführer der DEGAG Holding, der großen Mutterfirma, sag ich jetzt mal, ist auch der Geschäftsführer der beiden BEWO-Firmen, um die es vorrangig bei uns im Film geht. Das ist der Herr Bernd Klein. Und den haben wir natürlich versucht zu erreichen. Unsere Kollegin Alisa Sonntag hatte über einen Kontakt seine Kontaktdaten, BEWO-E-Mails und DEGAG und Telefonnummern. Da haben wir fleißig gemailt und angerufen. Und bei den Mails kam auch kein Mailer-Dämon zurück. Also irgendwo gingen diese Mails hin. Bei den Telefonnummern war eine nicht mehr aktiv, aber eine andere schon. Und da haben wir es ein paar Mal versucht. Und einmal ging er dann ran. War super freundlich erstmal am Telefon, bis er verstanden hat, wer dran ist. Und dann war es ganz viele Äs und Ms. Und das hieß ganz, ganz schnell, ich bin hier nicht mehr zuständig, so nach dem Motto, ich habe hier keine Verantwortung, das müssen Sie alles den Insolvenzverwalter fragen, das müssen Sie mit dem Insolvenzverwalter klären, ich bin hier raus. Er wollte sich dann auch am Telefon, wollte keine Fragen beantworten, kein Interview, keine Fragen per Mail, dann meint er, nee, also die E-Mail-Adressen, da hat er keinen Zugang mehr, die kommen nicht mehr bei ihm an, also Sie können es auch eine andere geben, ist ja kein Problem. Nee, das auch nicht und nee. Insolvenzverwalter und sonst nicht.
Aber den habt ihr ja dann
den haben wir
gekriegt
erreicht.
Und das war ja interessant, was der erzählt hat. Da habe ich mich auch erstmal, bevor wir darüber sprechen, gefragt, ist das denn so einfach, so eine, man muss in dem Fall auch vorläufigen Insolvenzverwalter sagen, vor die Kamera zu kriegen?
Bei uns hatten wir den Vorteil, dass Alisa Sonntag eben schon so lange auch zu dem Thema recherchiert hat. Also eigentlich schon seitdem das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Letztes Jahr im Sommer war das. Und sie hat eben kontinuierlich den Kontakt aufgebaut. Und natürlich, die Insolvenzverwalter sind ja nicht verpflichtet, mit Journalistinnen zu sprechen. Und es war dementsprechend, weil er natürlich auch viel zu tun hat, nicht so ganz einfach. Aber wir sind dran geblieben, Alisa ist dran geblieben. Und so haben wir das irgendwann geschafft.
Spannendes Gespräch und ich würde da jetzt auch gleich mal zwei Töne von Dr. Rainer Eckert spielen.
Wir haben kein geordnetes Belegwesen vorgefunden, weil auch die Buchhaltung mehr als ein halbes Jahr nicht gepflegt wurde. Das war also auf Deutsch gesagt das nackte Chaos, als wir gestartet sind. Die Detektivarbeit begann dann, als wir versucht haben herauszubekommen, wie die Zahlungsströme sind. Das haben wir mittlerweile jetzt abgeschlossen.
Ja, und er hat ja im Prinzip auch bestätigt, dass dieses Geschäftsmodell, also Wohnungen kaufen, sanieren und teuer vermieten, überhaupt nicht umgesetzt worden ist.
Also wir können nicht sehen, dass man das an irgendeiner Stelle mal strukturiert angegangen wäre. Wir haben auch einzelne Wohnungen gesehen, die scheinbar zu Zwecken hergerichtet wurden, dass man sie vorzeigen kann. Aber das waren dann sehr, sehr vereinzelte Wohnungen, also vielleicht mal 3 aus 4.500.
Wenn man den Film sieht, hat man ja das Gefühl, die können da irgendwie machen, was sie wollen und alle sind hilflos. Da fragt man sich ja schon, muss da nicht die Politik mal handeln? Gibt es da nicht Konzepte, dass man mal was dagegen tut, gegen so einen Missbrauch von Wohnraum?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch alle Landtagsfraktionen dazu angefragt und gefragt erstmal überhaupt, ob sie das als Problem sehen, diese Schrottimmobilien und auch diese Geschäftsmodelle dahinter. Und da gab es parteiübergreifend Einstimmigkeit, ja, das ist ein Problem. Das Infrastrukturministerium sieht kein Problem. Da haben wir auch angefragt. Und was wir eben auch erstmal wissen wollten, was ja wichtig ist, wenn man nach Lösungen sucht, muss man ja auch das Problem kennen. Man muss aber auch wissen, wie groß es ist. Und wir haben auch gefragt, wie viele Schrottimmobilien gibt es denn in Sachsen-Anhalt?
Interessante Frage, ja.
Ja, wir haben auch gesucht nach Zahlen für ganz Deutschland, aber es gibt einfach keine Zahlen. Also man kennt gar nicht das Ausmaß, man hat keine Zahlen. Und da gibt es schon Bestrebungen. Also wir haben das jetzt, wie gesagt, bei den Landtagsfraktionen halt erfragt. Da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen, Forderungen, dass man das erfasst erstmal systematisch und dann auch sehen kann, es gibt ein Problem, da muss irgendwie was getan werden. Nach unserem Film hat zum Beispiel die Grünen-Fraktion auch eine Anfrage nochmal an die Landesregierung gestellt und einfach gefragt, warum da nichts erfasst wird, beziehungsweise wie auch die Gemeinden unterstützt werden dabei. Weil das war auch so ein bisschen der Tonus von der Landesregierung, dass das ja die Verantwortung der Gemeinden ist. Und wir haben auch mit der Stadthalle, wir waren mit denen in Kontakt dazu. Aber wenn dann am Ende die Aussage ist, da fehlt uns das Geld, um da jetzt Maßnahmen vorzustrecken, dann muss man auch überlegen, wie kann man Gemeinden da auch unterstützen. Auf Bundesebene gibt es auch Bestrebungen, das Baugesetzbuch zu novellieren. Und da ist ein Teil eben auch Schrottimmobilien. Da wurde sogar mal darüber diskutiert, dass man Enteignungen einfacher macht als letztes Schwert, dass das möglich wird. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Aber das Vorkaufsrecht für Gemeinden soll gestärkt werden. Also dass die schneller noch sagen können, nee, wir kümmern uns jetzt wirklich als Eigentümer um diese Immobilie.
So sie denn Geld dafür haben.
Das muss man natürlich dazu sagen. Da muss man gucken, wie viel diese Gesetzesänderung am Ende dann in der Praxis wirklich bringt.
Dass dieses Geschäft mit diesen Schrottimmobilien trotzdem so gut funktioniert, das liegt ja auch daran, so ist es ja auch in eurem Film erklärt, dass dort Menschen leben, die finanziell schwach sind, die ihre Wohnkosten vom Amt bezahlt bekommen und die sich auch oft nicht wehren können, beziehungsweise auch wenig Sinn darin sehen. Also warum soll ich mich jetzt mit einem Vermieter streiten, ich am Ende sowieso, für mich kommt ja dabei eigentlich nichts raus, oder?
Wir haben auf jeden Fall bei der Recherche auch gemerkt, dass das auch zu diesem Geschäftsmodell dazu kommt, dass es in der Branche sogar offen darüber gesprochen wird, dass man mit Hartz IV, also erst Hartz IV und jetzt über die Jahre hat sich der Begriff ja die ganze Zeit geändert, aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Man kann mit den Leistungen, die die MieterInnen beziehen, hat man eine verlässliche Mieteinnahmequelle und das ist Teil des Modells auf jeden Fall. Und 2015, das haben uns dann auch Experten nochmal erzählt, hat das nochmal einen Push bekommen, weil viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, auch günstige Wohnungen gesucht haben. Genau das haben wir eigentlich im Südpark.
Also dass es auch Leute sind, die das deutsche Mietrecht oder Wohnrecht nicht kennen, wenig bis kein Deutsch können und also gar nicht wissen, dass sie das Recht hätten, sich zu wehren und auch aus Angst dann vielleicht auch sagen, das mache ich nicht, ich möchte meine Wohnung behalten. So eine Person haben wir getroffen, das ist Zainab Yusuf, das ist eine alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern, wohnt die da auf einer sehr kleinen Dreiraumwohnung. Die ist 2020 in den Südpark gezogen, also kurz bevor die Bewo-Firmen die Häuser gekauft haben. Die Frau Yusuf ist nach Deutschland geflohen, die lernt gerade erst Deutsch, spricht aber schon relativ gut. Die möchte dann auch eine Ausbildung machen, die fühlt sich aber nicht wirklich wohl im Südpark und das liegt vor allem eben daran, dass ihre Wohnung in einem immer schlechteren Zustand ist und sie das Gefühl hat, keiner hilft ihr und sie wüsste auch nicht, wo sie sich hinwenden kann und soll. Und unsere Kollegin Alisa kennt sie schon länger, hat mit ihr im Januar auch schon für Sachsen-Anhalt heute gedreht. Und wir durften dann nochmal mit ihr in ihrer Wohnung drehen und das, muss ich sagen, war etwas ganz, ganz Besonderes, weil es ja auch was sehr Intimes ist und es nicht so einfach ist, dann auch zu zeigen, so müssen wir jetzt hier leben, ich und meine 4 Kinder.
Wir hören da mal rein in diese Wohnungsbegehung.
Hier ist diese Fensterrolle, gar nichts geht nicht hoch. Seit ein Jahr, niemand hat nicht die Fenster nicht geöffnet. Ja, aber das geht nicht.
Und hast du da jetzt auch irgendwo Schimmel hier, durch das, dass du nicht lüften kannst?
Hier, es gibt Schimmel, aber ich habe, guck mal, diese Farbe nicht sieht aus, kann man nicht sehen. Aber wenn ich putze, ich sehe das ja alles schwarz und schmutzig. War hier auch, ganz hier, alle.
Waren da so schwarze Flecken? Dann?
Ja, schwarze Flecken und manchmal kommt auch etwas so weiße, nicht so schön aus.
Und mit der Wohnung, glauben Sie, da ändert sich noch was mit dem Schimmel? Wollen Sie vielleicht noch mal versuchen, jemanden zu erreichen? Oder sagen Sie, da meldet sich eh keiner?
Nicht, keine mehr. Ich habe das hoffnungslos. Ich habe keine Hoffnung, noch mal jemanden zu finden, der so erreichen. Nein.
Was ich so eindrücklich fand bei diesem Gespräch in der Wohnung von Frau Yusuf, ist ja, dass sie auch wirklich versucht, irgendwas zu machen. Also, dass sie verzweifelt gegen diesen Schimmel kämpft, dass sie sagt, da putzt sie und da putzt sie und Schimmelentferner und Farbe gegen Schimmel und so weiter. Dann diese Toilette, die nicht geht, wo man immer das Wasser an- und ausmachen muss. Und trotzdem hat die wahrscheinlich ziemlich schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt.
Absolut. Da ist natürlich auch Diskriminierung ein Problem. Dann ist sie alleinerziehend, sie hat keine Arbeit, sie hat keine Ausbildung, sie hat 4 Kinder. Also das ist natürlich nicht die besten Voraussetzungen, aber sie würde gerne wegziehen. Ihr Idealbild wäre eben eine Erdgeschosswohnung, damit sie Einkäufe und so auch schnell hochtragen kann und damit sie keine Mieter, die unter ihr wohnen, stört mit den Kindern. Also die ist auch sehr darauf bedacht, irgendwie niemandem auf die Füße zu treten. Deswegen würde sie auch niemals sich trauen, eine Mietminderung durchzusetzen, weil sie ihre Toilette per Hand betätigen muss zum Beispiel oder weil der Rollo gerissen ist und sie in ihrem Kinderzimmer seit einem Jahr nicht lüften kann, wo ihr Kind drin schläft. Also das ist wirklich heftig. Aber sie hat es halt eben schwer. Sie hätte gerne eben 5 Zimmer und darf aber nur, sagt sie vom Jobcenter her, 900 Euro warm bezahlen. Das muss man auch alles erstmal finden. Und dann kommt für sie natürlich dazu das ganz große Problem, dass viele Wohnungen eine Kaution brauchen und wollen und dass sie das Geld natürlich nicht hat. Also wir haben durchgeschaut, wir haben Wohnungen angeguckt, es wäre eine Wohnung eine Straße weiter, bei einer anderen Vermietungsfirma natürlich, die auch in Ordnung aussah, aber die hatte dann 1.950 Euro Kaution und das Geld hat sie nicht und das erspart die sich auch nicht. Und dann sagt sie zu mir, oh ja, es geht halt nicht, für die Wohnung, in der sie jetzt wohnt, hat sie keine Kaution bezahlt und dann muss sie erstmal drin bleiben.
Also es gibt verschiedene Menschen, die möchten dort weg, die können aber nicht weg, weil sie keine neue Wohnung finden, weil sie die Kaution nicht bezahlen können, weil sie vielleicht auch den Umzug nicht bezahlen können. Also auch ein Umzug kostet Geld. Und wenn man Pamela Al-Najjar zuhört, dann ist auch ganz viel verschimmelt. Also Möbel, Textilien, was man so hat in so einer Wohnung, das kannst du ja alles nicht mitnehmen. Es gibt aber auch Leute, hast du mir erzählt, Katharina, die wollen da auf gar keinen Fall weg.
Die gibt's eben auch. Am Ende ist es trotzdem für viele ein schönes Wohngebiet, weil der Südpark um die Ecke ist. Das ist ein schönes Waldgebiet, da ist ruhig und viele wohnen da auch schon wahnsinnig lange und machen sich ihre Wohnung schön. Die haben zum Teil die Vorgärten der Häuser, die ja oft einfach nur so eine Rasenfläche sind, die haben die sich angeeignet, würde ich mal sagen, und haben da große Rosenbüsche und Abgrenzungen und manche haben auch so einen kleinen Teich sich da reingesetzt. Also die haben sich da richtig schön gemacht und gehen bei den Nachbarn zum Mittagessen oder so. Das ist auch eine Community trotzdem von denen, die übrig sind. Und die sagen natürlich auf gar keinen Fall, ziehe ich hier aus. Und bei vielen ist es dann auch die Aussage, ich habe hier meinen Mietvertrag seit der DDR-Zeit. Ich ziehe hier gar nicht weg.
Jetzt Mietvertrag seit der DDR-Zeit, Katharina.
Also wir haben eine Frau getroffen, mit der haben wir auch gedreht, aber die hat es dann nicht mehr in den Film reingeschafft, weil wir keine Zeit mehr hatten. Irgendwann muss man auch ein Ende finden. Das ist die Familie Liebschwager. Die haben mir eben erzählt, dass die seit DDR-Zeiten, seit über 40 Jahren, leben die in ihrer Wohnung. Die haben die Türen schon ausgetauscht und was weiß ich, das Bad schon selber nochmal neu gefliest in der Zeit. Und die haben ihren Mietvertrag seit DDR-Zeiten. Mittlerweile ist der angepasst, sage ich jetzt mal, von der Miete, aber das ist jetzt trotzdem, das ist nicht viel Geld und der Vertrag ist an sich noch gültig, um was da drin steht. Zum Beispiel, dass sämtliche Reparaturen an der Wohnung von der Hausverwaltung gemacht werden müssen. Und da hat Frau Liebschwager, die auch mit ihrem Mann auf diesem Termin mit der Stadt war, von dem wir anfangs gesprochen haben, da war die bis heute empört und saß da vor mir und hat gesagt, ich werde in meinem Alter wohl nochmal umziehen, maximal ins Altersheim, aber sonst kriegt mich hier niemand raus. Und wenn der Herr Oberbürgermeister möchte, dass ich umziehe, dann soll er sich mal kümmern.
Ja, ja, ich habe sie ja auch dort getroffen, also ich habe sie da kennengelernt und sie war wirklich eine von denen, die direkt aufgestanden sind und gesagt haben, so geht's aber nicht. Also die ist auf jeden Fall auf Zack und ich glaube nicht, dass sie da so schnell ausziehen wird.
Nee, das ist auch eine, ich würde mal denken, der wenigen, die eine Mietminderung durchgesetzt haben, weil es ja keinen Hausmeisterdienst gibt. Das hat sie alles geregelt. Sie hat mir auch gesagt, auch wenn mal was kaputt ist, dann würde sie selber den Klempner bezahlen oder den Handwerker und würde das dann von der Miete abziehen. Mhm. Dass sie das so für sich regeln würde. Und da hat die auch das Selbstvertrauen, das jemand wie Frau Yusuf nicht hat, zu sagen, nee, das mache ich so, weil es ist mein Recht. Und das setze ich auch durch. Und die machen sich das halt schön. Sie hängt jede Woche den Putzplan für den Hausflur auf, damit der sauber gehalten wird, damit der Aufzug sauber gehalten wird. Und so plant die für immer zu leben und sagt, auf gar keinen Fall gehe ich hier raus.
Thema Reparaturen, das muss man vielleicht nochmal sagen. Es gibt noch eine Hausverwaltung, aber es wird nichts mehr repariert.
Es gibt eine Hausverwaltung, die auch aktuell wieder aktiv ist. Die Hausverwaltung hat aber in den letzten 7 Jahren 4-mal gewechselt. Also da weiß man schon, okay, ist nicht so ein gutes Zeichen. Und die aktuelle Hausverwaltung, da habe ich auch eine Weile dran rumgegraben, bis ich dann endlich mal mit dem Geschäftsführer sprechen konnte. Und der war auch sehr offen. Er wollte kein Interview geben, weil es natürlich nicht das beste Bild ist für seine Firma. Aber er hat uns sehr bereitwillig Fragen per Mail beantwortet. Und er meinte, schon bevor diese 2 Firmen zahlungsunfähig waren, haben die oft nicht genug Geld bekommen, um ihre Aufgaben überhaupt zu machen. Und dementsprechend gab es auch dann eine Weile keinen Hausmeister. Sie konnten keinen Hausmeister engagieren. Und aktuell werden nur Havarien bedient. Also nur wenn es wirklich schlimm ist, dann ist dafür Geld da und dann kommen die und helfen. Aber sonst werden die einfach nicht bezahlt. Und logischerweise sind es auch keine Gutmenschen und machen auch nichts darüber hinaus.
Pass auf einer, den ich mal kennengelernt habe. Ich hatte mal Kontakt mit einem Hausmeister, der aber auch anonym bleiben wollte. Der hat erzählt, dass er auch einfach aus wirklich Mitleid, gerade für die älteren Mieter und Mieterinnen, irgendwas repariert hat oder so, pro bono. Ja, das ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben.
Und für viele ist auch nicht die Eigentümerfirma oder die Eigentümerfirmen ihrer Häuser das Problem, sondern die Hausverwaltung, weil die nehmen nicht groß wahr, sondern die nehmen nur die Hausverwaltung wahr, die halt einen Zettel im Flur hängen hat, die auch eine Weile mal ein Büro im Viertel hatte, von dem man aber gar nichts mehr sieht. Also da ist einfach alles zu und leer, da hängt kein Logo mehr, kein Schild. Das ist für viele Mieter so der große Böse, weil sie gar nicht sehen, dass dahinter eigentlich eine Vermietung steht oder eine Eigentümerfirma, von denen eigentlich das Geld kommen sollte, die sich eigentlich kümmern müssten.
Euer Film endet mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer für die Leute vor Ort, dass es eventuell einen Kaufinteressenten geben könnte. Der Film ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also den Hoffnungsschimmer, den haben wir immer noch, aber größer ist er nicht geworden. Also bisher haben wir leider nichts gehört. Es wurde uns vom Insolvenzverwalter, aber auch von der Hausverwaltungsfirma, mit der wir sprechen konnten, gespiegelt. Es gibt einen Interessenten, der das gerne kaufen möchte, das vielleicht auch sanieren möchte. Aber wer das ist, wollten sie uns noch nicht sagen, weil noch nichts unterschrieben ist. Aber sie schienen da beide sehr euphorisch, würde ich es mal beschreiben, weil es in der Vergangenheit schon öfter, glaube ich, so Fälle gab, dass es hieß, ah, vielleicht wird es ja gekauft und dann wird alles besser. Ich habe darüber auch mit 1-2 Anwohnenden gesprochen hinter der Kamera und die haben dann auch gesagt, naja, das haben wir jetzt schon öfter gehört, da wird doch eh nichts draus.
Oh je, wir hoffen mal, dass es doch irgendwie eine Veränderung gibt. Würde vorschlagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank, Chiara Svensson.
Danke dir auch fürs Gespräch.
Vielen Dank, Katharina vorn dran.
Kein Problem.
Und das Schlusswort würde ich gerne Michael Rudolph überlassen. Das ist einer der Mieter, weil ich finde, der bringt es schon ganz gut auf den Punkt, was sich die Leute im Südpark wünschen.
Dass wir eigentlich mal wieder einen Eigentümer haben, beziehungsweise eine Hausverwaltung, die sich mal hier wieder richtig drum kümmert.
Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Film von Katharina vorn dran, Chiara Svensson und Alisa Sonntag kann man sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek und auf YouTube unter dem Titel Zwischen Schimmel und Sperrmüll, Profit auf Kosten der Mieter. Den Link dazu finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie uns. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare, zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.